So, und dann nahm das plötzlich Züge an und dann war plötzlich dieser Zug im Rollen und ich habe das auch nie mehr so richtig komplett hinterfragt. Es gab immer Momente, wo ich gedacht habe, was tust du hier? Ja, also diese Momente gab es schon.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Timon Vorhoff. Schön, dass du diese Woche wieder mit dabei bist, hier im Podcast, wo ich mich ja regelmäßig alle 2 Wochen dienstags mit spannenden Leuten unterhalte, die eine Idee hatten, diese gestartet haben, umzusetzen und ja, vielleicht auch dabei sind, diese Idee umzusetzen oder bereits erfolgreich umgesetzt haben. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen hallig. Ich nehme gerade in einem leeren Kleiderschrank auf, in meiner Wohnung in Köln. Habe eine Decke über den Kopf. Alles ein bisschen provisorisch. Da hast du vielleicht in der letzten Instagram-Story auch gesehen, das Interview mit Jan Bredak, was im nächsten Jahr rauskommt von Vegans, was noch auf dem Bett auch ganz provisorisch stattgefunden hat. Ja, denn wir sind letztes Wochenende umgezogen nach Hamburg und ich bin jetzt gerade noch hier in der alten Wohnung in Köln. Von daher die Soundqualität hier im Intro ein bisschen anders als normalerweise. Dafür ist es im Interview wieder wie gewohnt, da das schon vor einer Weile aufgenommen wurde. Ja, ich freue mich, dass du auch dabei bist und ja, falls du dich gerne inspirieren lässt und auch noch jemanden kennst, der auch so eine Portion Inspiration ab und zu mal gut vertragen kann, dann teile diesen Podcast auch gerne mit dieser besagten Person und folge dem Podcast hier bei Spotify. Ich freue mich auf das heutige Gespräch mit der wunderbaren Anja Worm. Sie hat selbst auch einen Podcast zum Thema ja, Wechsel im Beruf oder Unzufriedenheit im Beruf. Und zwar montags gerne aufstehen. Und ja, wir haben uns unter anderem auch über ja, das Thema, wie schaffe ich es, montags gerne auch aufzustehen, unterhalten, aber auch über ihre eigenen Sprünge ins kalte Wasser. Und ist ein bisschen eine andere Story als üblicherweise hier mit den Gründer-Stories, da sie ja, eine Sprachschule gekauft hat. Mehr dazu aber auch dann gleich im Interview. Sie hat aber auch vorher auch schon was Eigenes gestartet, hat also auch Gründungserfahrung und es war spannend, das ein bisschen ihren Vergleich zu sehen zwischen diesen Arten, ja, was eine Idee umzusetzen und da sich auch zu trauen. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, hallo, liebe Anja. Schön, dass du heute hier bist.
Hallo Tilman, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Ich hatte ja das Vergnügen schon, bei dir auch vor kurzem im Podcast Montags gerne aufstehen dabei zu sein und so ein bisschen über die Gründer und Gründerinnen und was die so bewegt, zu erzählen, was ich im letzten Jahr Podcasten da so mitbekommen habe und freue mich, dich heute auch dabei zu haben, um auch mit dir mal über deine Sprünge ins kalte Wasser zu sprechen. Du ganz kurz zu dir vielleicht vorab. Du hast angefangen ein Studium im Bereich der Sprachen, hast das dann aber auch mal abgebrochen, dann nochmal eine Ausbildung gestartet im Bereich des Dolmetschens und Übersetzens. Und bist sozusagen in diese Sprachwelt gekommen, hat es dann eine Möglichkeit, über die wir jetzt gleich auch später nochmal intensiver sprechen, was dann so dein erster Sprung ins kalte Wasser war, neben so einem Studiumabbruch natürlich auch, was, glaube ich, auch keine leichte Entscheidung war. Ich würde jetzt direkt einsteigen und reinspringen, und zwar mit der Frage, was bei dir so denn das größte Risiko war, was du mal eingegangen bist.
Ja, das hast du ja schon so ein bisschen angeteasert, dass das größte Risiko, was ich mal eingegangen bin, das war vielleicht die Übernahme einer Sprachenschule, also einer Fremdsprachenschule. Leute fragen mich immer, was für eine Sprachenschule dann? Also nicht Logopädie oder so, sondern wirklich eine Fremdsprachenschule. Und die bestand schon und die habe ich damals mit meinem Mann zusammen erworben. Und damit sind wir natürlich ein großes finanzielles Risiko eingegangen, aber auch ein großes Risiko hinsichtlich Mitarbeiterverantwortung. Und das war so das allergrößte Risiko, würde ich sagen, im Rückblick, was ich bislang so eingegangen bin.
Mhm. Wie, also das heißt, du hast jetzt nichts Eigenes quasi gegründet und gestartet, so wie das jetzt auch viele hier bei mir im Podcast dann auch mal gemacht haben oder aktuell auch noch machen. Das heißt, es gab schon eine Bestandssprachschule sozusagen und die Möglichkeit, diese zu übernehmen. Magst du es kurz nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie es dazu gekommen ist, dass überhaupt die Möglichkeit bestand, wie du da überhaupt ins Spiel gekommen bist für und was so deine Entscheidungsfindung dann war, weil du wirst ja vielleicht gefragt worden sein, aber dich dann auch dafür zu entscheiden, ist ja auch nochmal eine andere Sache.
Mhm. Vielleicht nochmal einmal kurz vorweg, was du vorher gesagt hast. Also ich habe ja schon auch gegründet, das habe ich noch nicht erzählt, aber das habe ich auch gemacht. Ne? Zwei Dinge habe ich tatsächlich auch gegründet, aber vielleicht kommen wir da später nochmal zu. Zu deiner Frage eben, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe damals mit meinem Mann zusammen, beziehungsweise er hat da drin gearbeitet in dieser Sprachenschule schon damals als Sprachentrainer und damit war er sozusagen schon in dem Betrieb drin und das war klar, die Voreigentümerin, die ging auf die 60 zu und die hatte dann auch irgendwann keine Lust mehr, die wollte dann auch irgendwann mal in den Ruhestand eintreten und das war klar, dass das, also es war schon so eine abgesprochene Sache, irgendwann zieht sie sich da raus. Und somit stand dann diese Sprachenschule zum Verkauf. Und das dann wurde uns sozusagen so ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Und dann habe ich mir das auch eine gewisse Zeit mit angeschaut, habe mir einen Überblick über diese Sprachenschule verschafft und geguckt halt, worauf kommt es da an, was ist da wichtig und so. Und dann sind wir irgendwann zu dem, beziehungsweise mein Mann wollte das damals schon, also mein Ex-Mann ist es tatsächlich jetzt, ne? Der wollte das damals und ich habe mich dann da auch relativ schnell für begeistern können, weil das einfach meine Welt war. Die Welt der Sprache war irgendwie meine Welt und konnte mich da dann auch schnell für begeistern. Mhm. Genau, so sind wir da dazu gekommen, genau.
Ja, was hing denn so an der ganzen Entscheidung dann auch dran? Also wie viel Mitarbeiter hatte die Sprachschule dann zu dem Zeitpunkt?
Wir hatten so in der Spitze um die 50 Mitarbeiter, natürlich nicht alle angestellt, sondern auch freiberuflich Tätige, wobei wir auch relativ einen hohen Anteil an festen Mitarbeiterstamm hatten. Und das war schon für mich damals, also ich hatte nie Führungsverantwortung vorher, das war schon für mich echt ein Sprung ins kalte Wasser, wie das ja bei dir so schön im Podcast heißt. Das war schon auch, also nicht nur von einem Angestelltenverhältnis ins Unternehmertum rein, sondern auch von der normalen Position in eine Führungskräfterolle rein. Das waren schon auch riesige Schritte, die ich da gehen musste.
Was waren das zum Beispiel für Schritte?
Ja, es war einfach unglaublich viel zu lernen. Also zum einen Unternehmertum zu lernen, das bringt dir ja keiner irgendwie auf einer Schule bei, das bringt dir auch keiner auf der Uni irgendwie bei, sondern das sind einfach Dinge, die du dann peu à peu beibringen musst, die du dir abschauen kannst. Natürlich gibt es auch jede Menge an Kursen, an Workshops, an Seminaren, ich habe auch ein bisschen Traineeship gemacht, aber letztendlich sind das nachher Sachen, du hast ja die volle Verantwortung dann für dein Unternehmen und du musst dann einfach die Entscheidung auch treffen. So, und das ist schon am Anfang, wenn du so aus so einer, ich sage immer so in Anführungsstrichen, sicheren Angestelltenposition, also jetzt so im Rückblick ist das für mich alles andere als sicher, weil ich sage immer so, der Letzte, der die Tür abschließt, ist der Unternehmer oder die Unternehmerin und nicht der Angestellte. Aber dennoch ist es ja so, dass du als Angestellter, als Angestellte immer zum Ersten in der Regel, es sei denn, es ist eine Insolvenz, steht eine Insolvenz ins Haus, hast du am Ersten das Geld auf dem Konto. So, und das ist natürlich im Unternehmertum überhaupt nicht mehr der Fall. Und dafür musst du dann plötzlich dann deine eigenen Entscheidungen treffen. Du musst dafür gerade stehen. Du musst für Fehler auch gerade stehen, die du einfach machst. Das gehört, glaube ich, zum Unternehmertum einfach dazu. Sie dürfen halt nur nicht zu groß sein, sag ich immer, und man sollte sie nicht ein zweites Mal machen. So, das sind vielleicht auch so die Learnings, die ich dann am Anfang an der einen oder anderen Stelle auch mal gemacht habe. Ich glaube, das ist relativ normal. Und was musste ich noch lernen? Es ist ja so, wenn du so eine kleine, ein kleines Unternehmen übernimmst, also klein im Sinne von 50 Angestellte, das ist ja, oder 40, 50 Mitarbeiter, das ist ja kein Riesenunternehmen, dann bist du ja erstmal für alles zuständig. Das heißt, du bist Head of Finanzen, Head of Mitarbeit, also Personal, Marketing, strategische Ausrichtung. Also du hast ja im Grunde genommen auf einmal ganz, ganz viele neue Hüte auf, die du vorher in der Regel ja nicht aufhattest. So war es zumindest bei mir. Und das war schon auch ein riesiger Sprung ins kalte Wasser. Ja, also ich musste extrem viel in extrem kurzer Zeit lernen. Mhm.
Und also das Lernen, das hat ja dann wahrscheinlich angefangen, nachdem die Entscheidung auch feststand, okay, wir machen das jetzt, wir kaufen diese Sprachschule. Wie bist du zu der Entscheidung gekommen? Also was hätte dir auch vielleicht geholfen, die Entscheidung zu treffen? Wie triffst du generell Entscheidungen vielleicht mittlerweile auch?
Ja, ist eine gute Frage. Was hat mir geholfen, diese Entscheidung zu treffen? Ich glaube, erstmal war ich ziemlich jung. Ich war Anfang 30 und als wir das gekauft haben. Und also ich habe das auch im Vorwege schon vorbereitet. Es ist nicht so, dass ich dann reingesprungen bin und dann erst angefangen habe, sondern ich habe vorher schon ein Traineeship da gemacht und habe auch schon eigentlich, ich bin sehr stark autodidaktisch unterwegs gewesen, schon immer. Und ich habe relativ früh angefangen zu lernen, also sprich Bücher zu lesen zum Thema Marketing, zum Thema Unternehmensführung und so weiter. Also ich habe mir ganz, ganz viel selber einfach angeeignet. Und die Entscheidung, ich weiß gar nicht, ich glaube, also natürlich ist die gereift zum einen, weil mein Ex-Mann das gerne wollte, so, das war das eine, aber bei mir war es schon immer so, ich glaube, ich bin ein relativ mutiger Mensch. Das kann ich rückblickend tatsächlich wirklich so sagen. Das war mir früher gar nicht so bewusst, aber ich glaube, dass so rückblickend gesehen verstehe ich das schon so. Und ich glaube, ich habe da gar nicht so richtig viel drüber nachgedacht. Ich fand es einfach nur richtig cool. Ich bin schon immer so ein gestaltender Mensch gewesen. Also ich mochte schon immer gerne Dinge in die Hand nehmen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Ausschlag, dass ich gedacht habe, Mensch, da kann ich irgendwie was selber gestalten. Das Thema hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und rückblickend gesehen, glaube ich, war es tatsächlich mehr so eine Bauchentscheidung, wo ich gedacht habe, ja, das finde ich cool, das machen wir jetzt so. Mhm.
Und inwiefern hat dann so der finanzielle Aufwand, der dann auch dafür noch nötig ist, um so eine Sprachschule zu kaufen, das hat man wahrscheinlich nicht als Kleingeld noch irgendwie bei sich in der Wohnung rumliegen, mal eben eine Sprachschule zu kaufen. Inwiefern war das ein Puzzlestück, war das eigentlich relevant, inwiefern da das noch nötig ist, da auch finanziell was reinzustecken? Und es ging eher darum, okay, traue ich mir das zu, das Ganze hier auch zu führen? Oder war vor allem auch so dieses finanzielle Risiko etwas, was so ein bisschen vielleicht auch eine Mauer war, wo du noch irgendwie durch musstest oder etwas, was du für dich noch erstmal mit klarkommen musstest?
Das
so mit Anfang 30.
Ja, das war lustigerweise am Anfang überhaupt gar kein Problem. Also okay. Am Anfang habe ich gedacht, ja, das ist dann so. Also vielleicht war das auch so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, so im Nachgang betrachtet, ich weiß es gar nicht. Das kam dann lustigerweise, es war 2002, als wir der Jahreswechsel war es tatsächlich. Und ich weiß noch, die Silvesternacht, das war so eine Mischung aus Euphorie und Angst. Also ganz, irgendwie habe ich es da erst so kurz vorher realisiert, also auch als dann die Kreditverträge unterschrieben worden sind und ich da unterschreiben musste, was das dann heißt, so, und du haftest da ja in der Regel dann auch persönlich mit deinem gesamten Einkommen. Und wir hatten zu dieser Zeit schon Familie, so, ne? Und da wurde mir eigentlich erst so richtig klar, so richtig in der vollen Bedeutung dessen, was das eigentlich heißt, so, ne? Wenn man so einen hohen Betrag dann dafür unterschreibt und dafür dann auch gerade stehen muss, weil in Konsequenz hätte das bedeutet, wir hätten, wie nennt man das, Privatinsolvenz anmelden müssen. Und das ist natürlich schon für so eine junge Familie dann, kann man sich ja vorstellen, ist nicht so schön. Was ich vielleicht dazu sagen muss, die Bremser, und zwar die Mindset-Bremser bei mir, waren meine Eltern. Okay. Und also ich habe sie sehr lieb, ne? Das ist jetzt kein, aber die kommen beide aus total tradierten Verhältnissen. Das heißt, die kommen, also meine Mutter war angestellt beim Bund, war technische Zeichnerin ihr Leben lang beim Bund und mein Vater war Angestellter bei der Stadt und beide waren quasi unkündbar. Also es waren faktisch wie so Beamtenverhältnisse und haben da quasi ihr Leben lang fast gearbeitet bei einem Arbeitgeber. Und nun kommt ihre Tochter um die Ecke und möchte gerne Unternehmerin werden. Und also das passte so überhaupt nicht in ihr Rollenverständnis. Und
was waren das dann so für Rückmeldungen oder für erstes Feedback, nachdem du das erste Mal diese Idee vielleicht gar nicht mal gepitcht hast, sondern einfach auch so mitgeteilt hast, übrigens, ich habe jetzt das und das vor?
Ja, um Gottes Willen, ne? Mädchen, hast du dir das gut überlegt? Also das war alles andere als unterstützend. Und es war eher so, also wenn das schief geht, wir können dir nicht mehr helfen. Und also das war schon sehr, ich nenne das immer so ein bisschen so wie der Kutscher auf dem Bock, ne, auf dem Pferdebock, so, der dann so sozusagen so die wie nennt man Zügel, die Zügel zieht, zurück. Genau, und mich immer so zurückhalten möchte, ne? Und ich glaube, so rückblickend, ich habe das damals gar nicht so erkannt, aber ich glaube, ich bin schon immer so ein tatkräftige Macherin gewesen. So, ich mochte immer schon gerne Sachen umsetzen und das hat mich total zurückgezogen. Ja, es hat mich sehr ausgebremst, so in meinem Denken immer wieder so zurückgezogen, aber ich bin dann trotzdem immer mutig weitergegangen. Das kann man vielleicht so im Rückblick sagen. Ja.
Auf der anderen Seite hast du natürlich wahrscheinlich deinen Mann gehabt, der natürlich dann nicht die Zügel angezogen hat, sondern ganz im Gegenteil, eher quasi Holz ins Feuer noch gelegt hat. Ja, wir machen das und wir schaffen das und so weiter und so fort. Du hast jetzt, also so ein bisschen ist es ja unterschiedlich zu Gründern, die vielleicht irgendwie mal eine Idee haben und dann fangen sie mal klein an und dann wird das so langsam nach und nach und nach größer und größer und größer und größer und man durchs Verkaufen von Produkten oder was auch immer, Dienstleistungen, generiert man halt immer mehr und mehr Einnahmen, ist dann vielleicht irgendwann auch profitabel und so weiter und so fort. Bei dir war es ja jetzt eine andere Art von, ich sag mal, Unternehmertum, auch keine Selbstständigkeit mehr, sondern da war ja, okay, da ist jetzt schon was Großes, also ich finde 50 Mitarbeiter ist jetzt auch nicht mehr klein, wenn ich ehrlich bin, und da müssen wir jetzt was reinstecken, was auch mehr ist als irgendwie zum Beispiel ein Kredit für ein Haus. Und von daher ist es in meinen Augen sogar noch ein krasserer Sprung so ins kalte Wasser, als wenn man sagt, okay, ich habe hier eine Idee und ich probiere das mal und guck mal, wo das so in einem Jahr hinläuft und vielleicht wächst das nach und nach an und dann stellen wir den ersten Mitarbeiter ein und so weiter und so fort. Aber die war ja wirklich schon was da und die Frage ist, okay, übernimmst du das ganze Ding da? Und man weiß ja vielleicht auch vorher gar nicht, was da noch für Leichen im Keller vielleicht irgendwo noch liegen, die man dann halt auch mit übernimmt. Wie lange hat dieser Prozess gebraucht, bis du dann wirklich gesagt hast, oder du und dein Mann gesagt haben, okay, das machen wir jetzt, weil du hast gesagt, du warst vorher schon mal als Trainee auch da und du hast es auch schon so von innen ein bisschen kennengelernt. Wie lange war so der Prozess vom, okay, da gibt es das Angebot, bis hin, jetzt bin ich Geschäftsführerin?
Das kann ich gar nicht mehr sagen. Also das ist ja jetzt fast 20 Jahre her, das kann ich, also wie lange das, ich glaube, es war relativ, also die Idee war schon länger da. Und irgendwann wurde sie konkret, so, weil die Geschäftsführerin, die damalige, dann gesagt hat, so, ich will aufhören,
okay,
ich will raus.
Absehbar, okay.
Genau, so, und dann nahm das plötzlich Züge an und dann war plötzlich dieser Zug im Rollen und ich habe das auch nie mehr so richtig komplett hinterfragt. Es gab immer Momente, wo ich gedacht habe, was tust du hier? Ja. Also diese Momente gab es schon, dass ich gedacht habe, sag mal, bist du größenwahnsinnig geworden, wenn das in die Grütze geht und so. Und ich möchte vielleicht auch dazu sagen, ich hatte danach auch mal eine richtig schlechte Zeit. Also es ist nicht immer nur alles eitel Sonnenschein gewesen. Und ich habe auch das andere, was du gerade schon angeteasert hast, dieses Gründen. Ich finde, es hat beides Vor- und Nachteile. Denn gegründet habe ich ja jetzt auch danach nochmal. Und ich finde, es hat beides Vor- und Nachteile. Der Nachteil tatsächlich, was du gerade schon angerissen hast, du übernimmst da so ein bestehendes Geschäft, ein florierendes Geschäft. Das war auf jeden Fall gut. Aber du übernimmst eben auch viele Verantwortlichkeiten und viele Verbindlichkeiten und du musst die einfach bedienen, komme was wolle, so. Und das war am Anfang also einfach ein riesen Mindset-Thema, damit einfach klarkommen zu müssen, so. Und da hatte ich nach, ich glaube, es war so 2, 3 Jahre später war es, glaube ich, genau weiß ich es auch nicht mehr, bin ich da ein richtiges Loch reingefallen. Und hatte auch wirklich schwere Existenzängste. Bin dann auch in Therapie gegangen, weil ich das einfach auch gar nicht ausgehalten habe, weil ich dann auch mal Schlafstörungen hatte und so. Also ne, das sind dann so die Nachteile, wenn man sich da nie so richtig mit auseinandersetzt. Also rückblickend würde ich das auch alles nochmal wieder anders machen. Also ich würde, und das ist nämlich eben der Vorteil, was ich jetzt so beim Gründen sehe, wenn man das so aufbaut, ich würde das immer so aufbauen, dass ich mir ein Umfeld suche, was unterstützend ist. Das hatte ich nicht. Ich hatte keinen, also auch meine gesamten Freunde, also alle haben gesagt, was machst du da, Anja? Ja? Also die waren alle angestellt. Keiner hatte auch nur annähernd Unternehmenserfahrung. Und ich hatte niemanden, an den ich mich, also wir hatten, ich kann ja dazu vielleicht auch mal sagen, das war in Lingua, das ist ja so ein, das ist kein Franchise, wie viele mehr denken, sondern das ist ein Lizenznehmerverfahren. Das heißt, du bekommst die Lizenz und bist dann aber unternehmerisch eigenverantwortlich tätig, innerhalb eines gewissen Rahmens natürlich. Also du musst zum Beispiel die Methode benutzen, du musst die Bücher benutzen. Aber ansonsten bist du total frei. Das heißt, du bist wirklich unternehmerisch tätig. Und dieses Netzwerk, was wir da hatten, das war natürlich schon auch ein Netzwerk, auf das ich zurückgreifen konnte. Aber in meinem persönlichen Netzwerk, so Leute, die irgendwie so ähnlich gedacht haben wie ich, die ein ähnliches Mindset hatten, das gab es irgendwie nicht. Also wenig, ganz, ganz wenig. Und das würde ich rückblickend auf jeden Fall anders machen. Ich würde mir Leute suchen. Ich habe jetzt zum Beispiel, bin jetzt ja auch Gründerin, und ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob du das kennst, der Citizen Circle, so heißt das. Das ist ein Netzwerk von Online-Unternehmern, da sind so circa 500 Leute drin. Und die ticken alle ähnlich wie ich. So, die sind einfach open-minded, wie man so schön sagt. Wenn ich das nicht hätte, ich würde durchdrehen. Mein privaten Feld bin ich so sozusagen der Paradiesvogel, ja. Und das braucht man einfach, wenn man gründen will, wenn man was auf die Beine stellen will, wenn man unternehmerisch tätig sein will, dann braucht man Menschen, die ähnlich unterwegs sind wie man selbst.
Ja, ich glaube, das ist auch echt enorm wichtig, dass vor allem die Leute, die echt im engeren Umkreis auch sind, dass da wenigstens 1, 2 Leute dabei sind. Abgesehen so die kritischen Faktoren Eltern ist natürlich immer noch, war ja bei dir auch der Fall, ist immer so eine Sache, da muss man irgendwie mit klarkommen. Und 2002 war es jetzt ja auch noch nicht so, dass im Fernsehen die Höhle der Löwe, die Höhle der Löwen irgendwie immer läuft und da sehen die Eltern auch mal, okay, das ist ja, scheint ja was auch so zu funktionieren, was funktioniert. Oder dass generell so dieses Entrepreneurship noch nicht so in aller Munde war. Ich war da 12 Jahre alt, 2002 habe ich es jetzt noch nicht so mitbekommen, aber ist meine Vermutung, dass es jetzt damals noch nicht so so krass war, da ging es ja erst doch richtig los, auch mit Amazon und so weiter und so fort, die waren ja auch noch gar nicht so groß. Also enorm wichtig, sich mit Leuten zu vernetzen, einfach nur, um sich gegenseitig zu bestärken oder die ähnlich ticken, dass man Menschen hat, mit denen man mal so ein paar Sachen durchsprechen kann, die einen beschäftigen.
Ja, absolut. Total wichtig.
Und sowas gibt es ja heute, ich möchte nicht sagen wie Sand am Meer, aber da gibt es ja etliche Netzwerke mittlerweile in verschiedensten Branchen, ob es im Food-Bereich ist oder im Digitalbereich oder sonst was, wo man sich echt gut mittlerweile vernetzen kann. Und was jetzt ja hoffentlich nach Corona auch wieder in physischen Treffen, regelmäßigen Treffen und so weiter auch wieder fortgeht. Okay, das heißt, für dich war enorm wertvoll, dass du Leute quasi findest oder jetzt für deine zweite Gründung auch gefunden hast, die dir sozusagen Wind in die Segel auch pusten und dich sozusagen durch einfach durch ein ähnliches Mindset nach vorne bringen. Bevor wir jetzt nochmal zu deiner zweiten Gründung kommen, vielleicht einmal noch so abschließend, wie du hast jetzt gesagt, du warst zwischendurch, gab es dann natürlich noch ein kleines Tal, wo du einiges gelernt hast. Das Ganze ging, wenn ich richtig informiert bin, bis 2015 mit der Sprachschule. Das heißt, du hast das ja auch doch einige Zeit dann erfolgreich, oder ihr habt das gemeinsam einige Zeit erfolgreich geführt. Wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt, das war's?
Also mein Ex-Mann, der macht das weiter. Wir haben uns getrennt und genau, ich bin dann da halt ausgestiegen. Ne? Also wir hatten eine GbR gegründet. Damals war halt die Frage GmbH, GbR. Und wir haben uns einfach für eine GbR entschieden, weil das einfach für uns steuerlich tatsächlich das Beste war. Und da, wenn du Kredite nimmst, dann unterschreibst du eigentlich immer persönlich haftend dafür. Und dafür war das, also da war das dann egal, weißt du? Ob wir GmbH heißt ja immer nur, dass du dann aus der persönlichen Haftung raus bist, aber wenn du für die Kredite sowieso unterschreibst, macht das keinen Unterschied. Das hätte für uns eh Privatinsolvenz bedeutet. Und insofern sind wir in die GbR eingegangen. Und da bin ich dann, 2015 war es, glaube ich, tatsächlich, ja, ich glaube, da hast du richtig recherchiert, bin mir selber gar nicht mehr so sicher, da war es 16, ausgestiegen. Ich bin da immer noch stellvertretend drin, aber tatsächlich nicht mehr operativ drin, ne? Da bin ich dann mit vollem Bewusstsein dann auch ausgestiegen, genau. Weil wir einfach, ne, Trennung der Lebenssituation, dann sollte auch eine Trennung im Beruflichen her, genau.
Macht Sinn, ist besser wahrscheinlich dann.
Genau.
Wie ging es dann weiter für dich?
Ich hatte schon relativ frühzeitig angefangen, mich weiterzubilden. Und zwar habe ich, eigentlich habe ich das schon von Anfang an gemacht. Ich war schon immer daran interessiert, was lässt Menschen eigentlich wachsen? So, was bringt Menschen in ihr Potenzial? Wie können sie ein gutes, erfülltes Leben voller Lebensqualität führen? So, das hat mich schon immer fasziniert und ich habe immer schon viel autodidaktisch dazu gelernt, tatsächlich. Und ich habe dann 2012 oder so, also die genauen Jahreszahlen habe ich gar nicht so richtig parat, aber ich meine, um den Dreh war es, habe ich eine erste Coaching-Ausbildung gemacht und dann folgten weitere. Habe schon relativ frühzeitig gemerkt, dass das tatsächlich was ist, was mir einfach Freude macht, so Menschen dabei zu begleiten. So. Und ich bin ja in einem Weiterbildungssektor tatsächlich tätig gewesen. Aus- und Weiterbildung haben wir gemacht. Also wir haben auch viele Menschen ausgebildet. Ich war auch selber Ausbilderin nachher. Also ich habe extrem viel gemacht, so an Fortbildung. Und da habe ich schon gemerkt, das macht mir echt Freude. So. Und gerade so im beruflichen Bereich. So. Und da habe ich dann 13, 14, glaube ich, angefangen, mich schon selbstständig zu machen. Ich glaube, so um den Dreh, 13 war es, glaube ich. Und habe das schon nebenbei quasi angefangen aufzubauen und bin dann 2015 tatsächlich den nächsten Schritt gegangen und begleite jetzt Menschen in beruflichen Veränderungsphasen. Also mein Motto ist so, Zufriedenheit im Job zu erlangen, und dabei begleite ich Menschen, das zu erfahren, entweder in dem bestehenden Beruf, mal zu gucken, was kann ich denn da verändern, oder eben aber auch in Begleitung auf einen neuen Job, also vielleicht ein neues Berufsfeld zu erkunden. Genau.
Mhm. Das ist so mein Thema. Spannend. Was da natürlich auch mit rein spielt, sind Weiterbildung. Du hast gerade auch schon angesprochen. Du hast selber Weiterbildung auch schon immer dir welche gesucht und auch gemacht. Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, du bringst dir sehr viel so autodidaktisch bei. Da würde ich jetzt mal gerne dir eine Frage stellen, inwiefern so Weiterbildungen dann tatsächlich wichtig sind oder auch was bringen.
Total wichtig. Also ich finde, das reine Lernen alleine bringt es natürlich nicht, sondern das muss immer in Kombination mit Anwendung dann passieren. Aber also ich lerne eigentlich, ich bin unheimlich praktisch orientiert. Ich war noch nie, das ist, war, glaube ich, auch der Grund, warum letztendlich mir das gar nicht so schwer gefallen ist, die Uni abzubrechen, weil ich kein Mensch bin, der so groß theoretisch denkt und arbeiten möchte, sondern ich bin tatsächlich totale Praktikerin. Ich habe mir immer Dinge gesucht, die ich lernen wollte, die ich dann auch nutzen konnte. Und ich habe das zum Beispiel ganz viel über Bücher gemacht. Ich habe eine riesengroße Bibliothek, die ich auch regelmäßig erneuere und ausmiste wieder. Und so kommt immer regelmäßig was dazu. Ich muss mich immer bremsen, weil mich so viel interessiert. Ich habe unheimlich viele Online-Kurse schon gemacht. Ich gehe natürlich auch gerne auf Seminare, auf Workshops. Aber ich finde, was auch total hilfreich und wichtig ist, ist so das Thema, was wir eben gerade angesprochen haben, so Erfahrungsaustausch, also mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das mache ich zum Beispiel in erster Linie jetzt über diesen Citizen Circle. Da bin ich halt mit anderen Unternehmern in Austausch, Unternehmerinnen in Austausch, muss man aber vorsichtig sein hier mit Gendern. und das hilft auch unglaublich viel. Also da, ich finde, das ist ein riesen Wachstumsfaktor, weil man natürlich von anderen Menschen profitiert. So, man kann sich was abschauen, ne? Menschen, also wodurch lernen kleine Kinder? Durch Imitation. Und genauso, finde ich, können auch Große noch lernen durch Imitation. So, was funktioniert nicht, was kann ich mir da abschauen? Und manchmal sind es nur so kleine Impulse. Ich war gerade noch mit einer Freundin tatsächlich aus dem alten Umfeld war ich essen, eine Sprachschulinhaberin, mit der ich mich noch regelmäßig treffe, mit der ich befreundet bin. Und der berichtete ich dann so von meinem jetzigen Job und sagte, Mensch, irgendwie, ich stehe da gerade so an der Schwelle und müsste jetzt so den nächsten Step gehen, so, ne, so Wachstumsschmerzen, so. Und dann hat sie mir nur so einen Nebensatz gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, manchmal muss man wieder in Vorleistung gehen, um diesen nächsten Schritt zu machen. Ich weiß das eigentlich alles, ja. Aber nur dieser kleine Impuls, der hat mir so unglaublich viel weitergeholfen. Das war so ein wichtiger Lernschritt dann für mich. Obwohl das alles hier oben schon im Kopf da war, war es einfach nur dieser kleine Impuls, der mich dann hat weitergehen lassen. Und das ist irgendwie, finde ich, schon wichtig, ne? Dass also zum einen sich Felder zu suchen, wo man vielleicht auch theoretisch weiter lernen will, dann in die Umsetzung zu gehen, aber dann auch in diesen Erfahrungsaustausch. Ich glaube, dieser Mix, der macht's.
Jetzt ist es mal, also ich kenne auch viele Leute bei mir so im Umfeld, persönlichen und auch so im beruflichen, die sich vielleicht auch mal fragen, okay, irgendwie bin ich noch nicht ganz zufrieden, noch nicht so ganz happy und ich weiß, dass ich was verändern will, aber ich weiß noch nicht, was. Oder ich weiß zum Beispiel nicht, was für eine Weiterbildung ich vielleicht nochmal machen könnte oder probieren könnte. Sind vielleicht auch Fragen, die du auch in deinem beim Montags gerne aufstehen von Menschen und Klientinnen und dann auch ab und zu mal hörst, dass der Wunsch nach Veränderung da ist, aber die Klarheit noch irgendwie fehlt. Was genau mir irgendwie fehlt, was ich mir besser vorstellen könnte, was sind, basierend auf deinen Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, wie kann ich da vielleicht ein bisschen mehr Erkenntnis und Klarheit dann auch finden?
Also im Grunde genommen sind es erstmal zwei ganz, ganz wichtige Schritte, bevor du überhaupt planst, wieder was Neues zu machen. Ist erstmal eine Bestandsaufnahme, was will ich eigentlich nicht mehr? Das können die meisten relativ gut. Ne?
Was schmeckt so, mir nicht?
Genau, was schmeckt mir nicht so? Was sind Dinge, die ich richtig blöd finde in dem jetzigen Job, aber vielleicht auch in den vorigen Jobs? So, ne? Weil manchmal machen wir einen Schritt in die Veränderung rein, dann ist was verändert, dann gibt es ein alter Unzufriedenheitsfaktor, ist dann vielleicht nicht mehr da. Dafür gibt es aber einen neuen. Und das mal zu beleuchten, was waren dann so die Unzufriedenheitsfaktoren in deinen bisherigen Jobs, um zu sehen, was dir eigentlich wichtig ist. Weil wir sind immer nicht zufrieden, wenn irgendwelche Werte nicht erfüllt sind. Und dann natürlich, also das nenne ich so Standortbestimmung, so wo stehst du denn gerade? Und dann natürlich aber auch zu gucken, wo soll's denn hingehen? Also was ist dir denn prinzipiell total wichtig? Und das mal wirklich klar zu kriegen in deinem Job. Was sind die Dinge, die du brauchst, damit du wirklich zufrieden bist? Also das mal wirklich, wirklich auf den Punkt zu kriegen, das machen die allerwenigsten. Habe ich früher auch nicht gemacht.
Ist ja auch gefährlich, weil das kann dann vielleicht dazu führen, dass man eine 180-Grad-Wendung irgendwie eigentlich machen müsste. Wenn man sagt so, ja, ich koche gerne und das gefällt mir echt, da freue ich mich immer jeden Tag drauf, wenn ich abends kochen kann wieder. Und dann wäre ja der logische Schritt, okay, vielleicht ist ja eine Kochausbildung das Richtige. Ja, obwohl ich eigentlich Buchhaltung mache, so tagtäglich.
Mhm. Das kann sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Okay. Also dann ist natürlich immer die Frage, willst du dich damit tatsächlich nur, weil das jetzt eine private Leidenschaft ist, willst du dich
den
damit
ganzen
wirklich
Tag wirklich bitte
genau. Und dann sagen die meisten schon, nee. Ne?
Ja, ja.
Und ganz häufig sind die Menschen gar nicht so falsch in ihrem Beruf. Natürlich gibt es das, ne? Dass man auch gerade so, sag ich mal, in der Lebensmitte dann vielleicht nochmal sagt, ah Mensch, irgendwie, ich möchte doch nochmal was ganz anderes machen und so, ne? Aber die meisten Menschen sind gar nicht so falsch in ihrem Berufsfeld. Meistens sind es Stellschrauben, die dann gestellt werden müssen. Also sowas wie vielleicht nochmal die Branche verändern, vielleicht auch die Rahmenbedingungen verändern. Also das was wir tun und das wie wir tun, also wie wir was tun, also die Rahmenbedingungen sozusagen und die Werte, das Unternehmensumfeld und so weiter, die sind mindestens genauso wichtig. Ja? Also viele Leute gucken immer nur auf die Aufgaben, aber das, wie wir die Aufgaben zu erfüllen haben, also flexible Arbeitszeiten, ein Stichwort, oder Unternehmenskultur, was ich eben schon sagte, was sind die Werte da im Unternehmen, wie wird da miteinander umgegangen, wie ist das Team und so. Das sind ja alles Dinge, die spielen Minimum zu gleichen Teilen mit rein in das Thema Zufriedenheit im Job. Und das gehört auch beleuchtet, ne? Also was brauche ich denn eigentlich an Rahmenbedingungen? Und dann meistens stellt man fest, dass die Aufgaben gar nicht so falsch sind. Also natürlich auch da sind häufig Stellschrauben dran, also irgendwas dran rumzustellen sozusagen. Aber in der Regel ist das jetzt nicht der große Wurf. So. Also das, was man häufig denkt, so jetzt bin ich Buchhalter, jetzt mache ich einen Kaffee auf Bali auf oder so. Vielleicht gibt es solche Fälle, ja. Aber in meinem Kontext ist da nicht wirklich richtig viel an solchen Beispielen zu nennen.
Mhm. Ja. Ja klar, das kann natürlich auch einfach eine Führungskraft sein, die einem tagtäglich die Suppe versalzt und dafür sorgt, dass die Arbeit, die einem eigentlich Spaß machen würde, dann irgendwie keinen Spaß macht. Ja, definitiv. Und ja, letztendlich ist dann natürlich auch Veränderung immer was immer wieder auch ein Schritt in Richtung neu und unbekannt irgendwie ist. Und ja, finde ich mal ganz spannend, dann das zu sehen, wie das bei anderen Leuten dann auch sich entwickelt und ausspielt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach auch ständig an diesen Punkt kommt, dass man auch Neues lernt, so wie es bei dir ja auch der Fall ist, was ich gerade so immer rausgehört habe, dass du immer gerne auch Neues lernen möchtest und dich weiterentwickeln willst. Und ich glaube, das ist bei vielen so dieser Punkt, der dann irgendwann kommt, wenn man irgendwie 2-3 Jahre die gleiche Arbeit gemacht hat, dann ist es immer so das Gleiche. Vor allem, wenn es jetzt nicht so die abwechslungsreiche Projektarbeit ist, wo man vielleicht dann immer mal einen anderen Kunden hat oder ein anderes Projekt mit anderen Zielen und so weiter, dass dann irgendwie so nach 2-3 Jahren der Punkt kommt, dass es dann, ich sag mal, langweilig wird, weil es irgendwie immer nur dasselbe ist und da einfach diese Abwechslung fehlt und man einfach nichts mehr Neues lernt und merkt, okay, ich entwickle mich auch gerade gar nicht so weiter. Und ja, dann den Mut zu haben, auch zu sagen, okay, ich möchte jetzt was auch verändern, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Super wichtig, ja. Klar, wenn man nicht irgendwann zurückblicken möchte und sagen möchte, was war das denn jetzt für ein Berufsleben? Und Berufsleben hat einfach auch viel mit Lebensqualität zu tun. Ich finde, das kann man gar nicht trennen. Also das ist ja irgendwie eins. Du kannst den, also ne, früher hat man ja gesagt, okay, das ist der Beruf und das ist das Leben. Und dazwischen möchte man eine gute Balance haben. So, ich glaube, davon haben wir uns ja oder müssen wir uns, glaube ich, auch verabschieden. So dieses, das greift ja immer mehr ineinander. Und ich glaube, eine gute Lebensqualität ist gar nicht ohne eine gute Berufsqualität mehr zu erreichen. Mhm.
Du hast ja jetzt auch noch mal was Neues gestartet, nach der Sprachschule, wir haben das eine oder andere Mal gerade schon mal so ein bisschen erwähnt, montags gerne aufstehen, du begleitest Menschen halt genau bei diesen Fragen, wo wir gerade so ein bisschen auch drüber gesprochen haben schon, und bist da jetzt sozusagen auch noch mal Unternehmerin. Was ist denn eine Sache, die dir dabei geholfen hat, da diesen Schritt jetzt auch noch mal zu gehen? Du hast gerade schon mal gesagt, beim Citizen Circle dabei zu sein, neben dieser Sache, dem Punkt und Netzwerk. Was hat dir geholfen, dann nochmal, nachdem du jetzt 12, 13 Jahre dann auch diese Sprachschule geleitet hast, dann nochmal was Neues anzufangen? Und dann nicht zu sagen, okay, ich gehe doch wieder jetzt einfach zurück. Ich mache das angestellte Leben.
Also darüber habe ich nie nachgedacht, tatsächlich. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich glaube, also das ist jetzt eine Behauptung, eine These, die ich da aufstelle. Ich habe die nie geprüft, aber ich glaube tatsächlich, wenn man so lange unterwegs war als Unternehmerin und so lange eigenständig Entscheidungen treffen konnte, sich dann zurückzubegeben in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis, das stand für mich nie zur Diskussion. Also da habe ich wirklich nie ernsthaft auch nur eine Nacht drüber geschlafen. So. Das war für mich irgendwie klar und für mich war der Weg auch irgendwie klar und trotzdem war es nicht einfach. Also ich glaube, deine Frage ist ja, was hat mir da geholfen? Ich glaube, das Ziel hat mir geholfen, das Ziel immer vor Augen zu haben. Ich glaube, ich würde von mir aus sagen, das habe ich ja auch schon ein, zwei Mal hier ich bin eine mutige Person und habe aber tatsächlich immer ein Bild vor Augen, also immer irgendwie ein Ziel, da möchte ich mal hin, das soll es mal werden. So. Und ich glaube, wenn man das hat, ein starkes Warum, wie man so schön sagt, also warum will ich das eigentlich? Und bei mir ist ganz klar der Antrieb gestalten, also das ist so meine Urmotivation, sag ich immer, das also so selber Dinge ja, gestalten zu können,
nach
in die Hand nehmen zu können.
Vorstellungen.
Genau. Und das kannst du, wenn du angestellt bist, nicht in diesem Maße. Also es gibt es vielleicht Jobs, wo man viel gestalten kann, aber in der Regel ist das nicht möglich. Und auch mal ganz abgesehen davon, ich wüsste überhaupt jetzt gar nicht mehr, wer mich jetzt noch haben will, in Anführungsstrichchen, ich bin so generalistisch mittlerweile unterwegs, dass das, glaube ich, auch gar nicht mehr so einfach wäre, mich so in einem bestimmten Berufsfeld wiederzufinden. Weißt du, was ich meine? Also,
ja, definitiv.
Das wäre jetzt für mich tatsächlich gar nicht, also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, es würde mit Sicherheit gehen, so, aber ich würde mich darin nicht mehr wiederfinden, ich würde mich darin nicht mehr sehen, so.
Und
ich liebe diese Vielfalt, so. Und ich glaube, wenn du mich fragst, was hat mir dabei geholfen, klar, das Umfeld, also das habe ich mir auch relativ schnell gesucht, aber zum großen Teil eben auch mein Ziel, was ich so vor Augen habe.
Okay. Du hast gerade gesagt, du bist generell eine mutige Person. Was ist für dich in deinen Augen Mut?
Wow, das ist eine schwere Frage. Was ist Mut? Also Mut heißt ja nicht irgendwie keine Angst zu haben. So, das habe ich auch. Also es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, jetzt zum Beispiel, was ich gerade so sagte, an dem nächsten, die nächste Stufe zu erklimmen. Und ich habe jetzt auch, also ich bin jetzt noch nicht so richtig unternehmerisch wieder tätig wie früher, so in dem Sinne von, ich habe jetzt viele Angestellte oder so, aber ich bin auf dem Weg dahin und ich will es auch wieder so. Ne? Früher kam das für mich erstmal nicht in Frage, weil ich immer gesagt habe, ich will diese Personalverantwortung nicht mehr. Diesen Schritt habe ich jetzt mittlerweile auch wieder hinter mir gelassen. Das ist auch wieder eine nächste Stufe, die ich genommen habe. Und Mut heißt für mich, Dinge zu tun, die einem vielleicht Angst machen, wo man aber weiß, dass auf der anderen Seite irgendwas auf einen wartet, wofür es sich lohnt, loszugehen. Das ist es vielleicht. Also ich glaube, ich bin jemand, ich fordere mich auch gerne heraus. Ich gehe auch manchmal Schritte, wo andere vielleicht sagen würden, oh, das würde ich mich gar nicht wagen. Auch mit dem Podcast zum Beispiel. Ich habe ja auch einen Podcast gegründet. Ich war auch, ich glaube, ähnlich wie du. Vielleicht hätten andere gesagt, aber ich bin nicht so weit oder sowas. Und ich mache es dann einfach. Ich probiere es dann aus. Ich erlaube mir auch vielleicht, das zu scheitern, in Anführungsstrichen. So, also ich erlaube mir auch, Fehler zu machen. Ich erlaube mir auch, das nicht perfekt zu machen. Und ich glaube, nur dann, wenn wir das auch wirklich uns erlauben, nur dann können wir auch mutig sein. Weil in dem Moment, wenn wir sagen, okay, es muss alles auf Anhieb immer perfekt klappen, dann hält uns das auch zurück, ne? Und ich kalkuliere vielleicht auch das Scheitern mit ein. Also es kann ja auch sein, dass das Ganze in die Hose geht und schief geht. Und dann weiß ich aber auch, dass ich da eine hohe Selbstwirksamkeit in mir trage und dass ich das irgendwie auch wuppen kann, dass ich damit umgehen kann. Ich glaube, eine gute Anpassungsfähigkeit zu haben, ist dabei auch sehr, sehr hilfreich. Also Anpassungsfähigkeit an Situationen, die dann vielleicht nicht so ausgehen, wie man sich das vorher vielleicht ausgemalt hat.
Ja, schön. Ich weiß, dass du auf deiner Seite auch, gibt es ein, zwei Blog-Einträge und da gibt es sowas, das hast du Löffelliste genannt. Und da würde mich mal interessieren, weil da sind zum Teil auch Sachen dabei. Also der eine oder andere kennt es vielleicht als Bucketlist und da sind einige Sachen auch dabei, die Mut auch erfordern, wie zum Beispiel einen Fallschirmsprung, dann aus dem Flugzeug auch rauszuspringen. Da steht bei dir auch, da hast du schon mal einen Rückzieher auch gemacht. Ja. Und da würde mich jetzt mal interessieren, weil ich glaube, der Post, der Blog-Eintrag war von 2014.
Ja.
Inwiefern nutzt du dieses Konzept von so einer Löffelliste? Nutzt es immer noch oder hast du vielleicht festgestellt, okay, das habe ich mir damals so vorgestellt, aber ich weiß jetzt, dass für mich was anderes irgendwie besser funktioniert. Also inwiefern helfen Listen, um vielleicht Dinge anzustoßen, die man noch erreichen will?
Also ich glaube schon, dass das sehr hilfreich sein kann, so eine Liste zu haben. Ich habe das eine Zeit lang tatsächlich sehr, sehr bewusst auch genutzt. Da ist in dieser Zeit ist dieser Blog-Eintrag auch entstanden. Hast du gut recherchiert? Ich habe das jetzt länger tatsächlich nicht genutzt, aber irgendwann habe ich da mal drauf geguckt, das ist vielleicht jetzt so 2 Jahre her oder sowas. Und da habe ich gedacht, ach krass, guck mal, obwohl ich das gar nicht mehr mir angeguckt habe, trotzdem sind da relativ viele Dinge von
runtergekommen.
Ja, tatsächlich. Der Fallschirmsprung ist es nicht geworden und ich denke da auch lustigerweise immer mal wieder drüber nach, weil ich immer gedacht habe, man muss das mal gemacht haben.
Also ist noch auf deiner mentalen Liste drauf.
Aber ja, steht noch drauf, aber irgendwie glaube ich, ich werde es nicht tun, weil dieses ich war vor, ich glaube es ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, war ich mal wie nennt sich das, in diesen Hochseilgärten. Und da gibt es auch so eine, wo man sich so abseilt, aber wo man einfach runterspringt und wo ein dieser Seilzug sozusagen im freien Fall stoppt. Und das waren so, ich sei jetzt mal 4-5 Meter hoch oder sowas da oben, und das war ja nicht besonders hoch und ich konnte da kaum runterspringen, ins Leere zu springen, so.
Ja,
ne?
Ja.
Während ich, also deswegen habe ich so eine Angst davor, während ich wie nennt sich das andere, Gleitschirmspringen, das habe ich sehr genossen, das fand ich toll, weil da läufst du ja den Berg runter und dann auf einmal hebt es ab.
Ja.
Also vom Fliegen habe ich selber keine Angst, aber dieses ins Leere zu springen, so das ist, weiß ich auch nicht, ich weiß, vielleicht überwinde ich das nochmal, keine Ahnung, also ich habe prinzipiell keine Höhenangst, aber so dieses, weiß ich nicht.
Ja, bei mir steht das auch noch auf der Liste, Fallschirmsprung. Definitiv. Ich finde es, also bei mir stand auch lange Zeit so Bungee-Sprung und was ich da mal ganz witzig finde, ist auch Leute, die beides gemacht haben, die noch gesagt haben, okay, wenn du Bungee-Sprung machen willst und einen falschen Sprung, dann mach es auf jeden Fall in der Reihenfolge, weil wenn du einmal falschen Sprung gemacht hast, dann ist der Bungee-Sprung für dich überhaupt keine, also gar keine Aufregung mehr. Oder da hast du nicht so viel von, was du dir halt von diesem Bungee-Sprung eigentlich erwünscht, diesen Moment von wegen, okay, ich falle gerade und diese Sekunden, die du in der Luft bist und diese Ungewissheit, hält das Seil oder nicht oder wann fängt es mich auf und so weiter und so fort, ist dann gar nicht mehr so intensiv, wenn ich schon mal falsche Sprung gemacht habe.
Um Gottes Willen, also nee, oh, ich kann da gar nicht dran denken. Also ein Bungee-Sprung, das wäre, glaube ich, das Letzte, was ich machen würde. Mhm. Ja.
Okay. Das hat dir eigentlich schon geholfen. Das hast du jetzt zwar nicht jedes Jahr irgendwie immer aktualisiert, aber das einmal auch runtergeschrieben zu haben, das sind Sachen, die ich mal mich noch trauen will oder die ich noch erreichen will und machen will. Und das dann aber gar nicht wirklich aktiv immer abzuhaken, hat dann aber nach einer gewissen Zeit trotzdem dazu geführt, dass du gemerkt hast, oh, da sind ja doch einige Sachen einfach weggekommen, weil die sich im Unterbewusstsein einfach irgendwie manifestiert haben oder einfach immer da waren und dann irgendwann ist dazu gekommen.
Ja, weil es mir einfach auch wichtig war, ne? Also ich habe viele Jahre mich so ein bisschen hinten angestellt und auch zugunsten der Familie natürlich irgendwie Dinge gemacht, die im Nachgang irgendwie, weißt du, man vergisst sich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal. Und das war mir einfach wichtig zu sagen, okay, ich möchte einfach auch ein erfülltes, lebendiges Leben. Das ist es vielleicht so. Und ich glaube, wenn man ein lebendiges Leben haben will, dann muss man auch an der einen oder anderen Stelle mal mutig sein. So. Also ich glaube, das schließt sich sonst irgendwie aus. Gut, man muss jetzt nicht unbedingt einen Bungee-Sprung oder einen Fallschirmsprung oder sowas machen, um ein lebendiges Leben. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich
neues bin zum Hobby Beispiel, zu finden das, oder sowas geht ja auch.
Zum Beispiel. Oder ich bin auch mal allein in Urlaub gefahren. So, ne? Das war vorher undenkbar für mich. So. Und genau, sowas habe ich dann halt gemacht.
Mhm. Okay. Ja, liebe Anja, dann springen wir mal aus diesem Interview raus. Wenn wir im Thema Springen sind. Vielen Dank für deine Einblicke in deine Sprünge ins kalte Wasser. Und wir haben es jetzt das eine oder andere Mal schon mal so ein bisschen erwähnt. Du hast auch einen Podcast, Montags gerne aufstehen. Das heißt, ich gehe davon aus, du stehst montags gerne auf, wahrscheinlich auch dienstags und mittwochs und donnerstags und freitags und samstags und Sonntag. und da geht es um die Themen berufliche Veränderung auch so ein bisschen, nicht nur ums Gründen. Und bist auch mit deinem Unternehmen montags gerne aufstehen unterwegs. Ich werde das alles verlinken. Wo kann man dich am besten finden?
Also der Podcast, genau, der heißt auch montags gerne aufstehen oder eben auch auf der Website www.montagsgerneaufstehen.de. Mhm. Da findet man mich.
Auch. Kann man sich merken. Sehr genau. Gut. Oder direkt schon mal rübergehen und abonnieren. Ja, lieber Anja, vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke dir für deine Einladung, Tillmann. Hat Spaß gemacht.
Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich fand's ein wunderbares Gespräch. Ich habe Anja sehr gerne zugehört. Und man merkt, dass sie schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat zum Thema Zufriedenheit im Beruf. Und ich kann den Podcast von ihr montags gerne aufstehen. Wirklich sehr ans Herz legen. Sie hat diesen Dezember auch einen Adventskalender, Podcast-Adventskalender gemacht. Den kann man natürlich auch locker noch nachhören. Also auch das Türchen 2021. Bis dahin kannst du den Adventskalender nachhören. Und da sind einige schöne kleine Anregungen in Form von Podcast-Snacks dabei. Von daher gerne am besten gleich mal rüber zu ihrem Podcast und öffne mal ein, zwei Türchen sozusagen. So viel von meiner Seite. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ich habe es am Anfang schon angekündigt, das Interview mit Jan Bredak von Vegans. Ja, hat der ein oder andere vielleicht schon mal im Supermarktregal gesehen, die vegane Lebensmittelmarke. Und war auch wieder ein super spannendes Gespräch dazu, aber dann mehr nächste Woche. Folgt dem Podcast hier, damit du es nicht verpasst und teile ihn gerne mit einer weiteren Person. Wie gesagt, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Ich wünsche euch besinnliche Festtage und dann hören wir uns in 2022.